Es gibt zwei Arten von Tatawwu'. Tatawwu' ist freiwillig. Freiwillige Gebete in dem Fall. Es gibt zwei Arten von Salat al-Tatawwu'. Die erste Art ist diejenige, man nennt sie ein Nawafil, ist dafür auch von Nafila. Nafila heißt ein freiwilliges Gebet. Oder eine freiwillige Sache. Und gemeint ist hier ein freiwilliges Gebet. Und An-Nawafil ist der Plural von Nafila. Also die freiwilligen Gebete. An-Nawafil. Und diese Nawafil sind entweder zeitlich bestimmt, eingeschränkt, oder nicht eingeschränkt zeitlich. Das heißt, entweder sie sind zu bestimmten Zeiten gesetzlich, oder sie sind immer gesetzlich, zu jedem Zeitpunkt. Und das eine nennt man Muqayyad, oder An-Nawafil al-Muqayyada, die eingeschränkten, und An-Nawafil al-Mutlaqa, die uneingeschränkten Nawafil. Und von diesen Nawafil, die zu bestimmten Zeiten gesetzlich sind, manche davon, auf die legt der Gesetzgeber mehr Wert, sind wertvoller, und manche sind weniger wertvoll. Zu den wertvollen oder zu denjenigen Nawafil, auf die der Gesetzgeber sehr viel Wert legt, gehört Salat al-Kusuf, al-Istisqa, al-Tarawih, al-Witr. Ja? Und deswegen möchten wir über jedes von ihnen in einem extra Kapitel sprechen. Und das erste Kapitel, das wir beginnen werden, ist Salat al-Witr und die Regelungen diesbezüglich. Also Bab fi Salat al-Witr wa Ahkamiha. Und wir sagen, dass wir mit diesem Witr-Gebet beginnen, weil es, wallahu a'lam, zu denjenigen Nawafil gehört, auf die der Gesetzgeber am meisten Wert legt von allen. So sehr, dass manche Gelehrte sogar gesagt haben, dass es wajib ist. Und diese Witr-Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals unterlassen. Weder wenn er sesshaft war, noch wenn er auf der Reise war. Niemals. Und die Gelehrten sind sich alle darüber einig, dass dieses Witr-Gebet gesetzlich ist. Dass man es also das Witr-Gebet eine Wasila ist, durch die man Allah subhanahu wa ta'ala näher kommt. Und deswegen soll man sie auf keinen Fall unterlassen. Und wer sie immer unterlässt, über den hat Imam Ahmad rahimahullah gesagt, dass man taraka al-Witra amdan, fahuwa rajulu su, la yanbaghi an tuqbala shahadatuh. Wer das Witr-Gebet absichtlich unterlässt, ist ein schlechter Mensch und man soll von ihm sein Zeugnis nicht mehr annehmen. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über ihn überliefert worden, bei Ahmad Abu Dawud, man lam yutir fa laysa minna, wer das Witr-Gebet nicht verrichtet, gehört nicht zu uns. Und bei den Ahnaf, Madhab al-Hanafi, ist Witr-Gebet sogar Pflicht, wie ich vorhin angedeutet habe. Und die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass es eine Sunna ist. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gefragt worden ist, von dem einen Araber, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, nach den Pflichten des Islam gefragt hat, und zwar, und da waren die Pflichten, die fünf Säulen dabei, beziehungsweise die vier Säulen nach der Shahadatain, und da war nur das, die Hajj war noch nicht dabei, und deswegen hat er ihn praktisch nach dem Salah, nach dem Zakat und nach dem Siyam gefragt. Und jedes Mal hat der Prophet ihm erklärt, was er zu tun hat, an Pflichten. Und am Ende hat der Prophet, der Araber zu dem Propheten gesagt, muss ich noch mehr verrichten, als du von mir jetzt gerade verlangt hast? Dann sagt der Prophet, nein, es sei denn, du machst freiwillig. Und das hat er auch bei den fünf Gebeten gesagt. Und wir wissen, dass das Nachtgebet mit dem Witr-Gebet noch vor den fünf Gebeten gesetzlich war. Es war schon vorher da. Weil erst war das Nachtgebet fort für den Propheten und für die Muslime. Und später dann kamen die fünf Gebete und da wurde das Nachtgebet freiwillig. Ja? Das heißt, die Nachtgebete gab es schon vorher. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird gefragt über die fünf Gebete und er sagt, man muss diese fünf Gebete verrichten. Und dann wird er gefragt, muss ich doch mehr verrichten als diese fünf? Und dann sagte er sallallahu alaihi wa sallam, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Und das weist darauf hin, dass es hier um die Pflichtgebete geht, die man tagtäglich verrichten muss. Und Witr-Gebet ist ein Gebet, das man täglich verrichtet. Trotzdem hat er es nicht erwähnt unter den Fardgebeten. Okay? Und warum habe ich gesagt, dass in dem Hadith sind die Gebete gemeint, die man täglich verrichtet? Weil wir haben gesagt, oder werden noch sagen, hier haben wir es noch nicht erwähnt in diesem Unterricht jetzt, und zwar, dass das Eid-Gebet nach der richtigeren Ansicht auch wajib ist. Al-Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Und damit das nicht in Konflikt steht zu diesem Hadith. Hier in diesem Hadith geht es um die Gebete, die man täglich verrichten muss. Ja. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, ich will euch sagen, dass egal ob es Wajib ist und egal ob es Sunna ist, wir wissen, dass die richtigere Ansicht, wissen wir, ist, dass es Sunna ist. Aber die zwei Sachen. Erstens einmal, das ist gemäß des Gelehrten, der sagt, dessen Ijtihad ihm das Ergebnis geliefert hat, dass für ihn das Witr-Gebet Sunna ist. Und dem anderen Mujtahid-Gelehrten hat sein Ijtihad dazu gemacht, dass es Wajib ist. In Wirklichkeit, die Wahrheit, wie es wirklich ist, werden wir wann erfahren? Yawm al-Qiyamah. Bei Allah subhanahu wa ta'ala werden wir erfahren, ob es wirklich Wajib war oder Sunna war. Aber im Fiqh handelt man immer nach Überzeugung. In den meisten Fällen handelt man nach Überzeugung. Der Gelehrte ist davon überzeugt, dass die Sache Sunna ist, also sagt er zu den Leuten, gibt die Fatwa, es ist eine Sunna. Okay? Und man muss in der Fatwa, reicht es aus, wenn man etwas hat, was man im Fiqh nennt, in Usul Fiqh, dann rajih. Das heißt, man ist davon überzeugt. Man muss es nicht mit Gewissheit wissen. Das heißt, Gewissheit wäre wie Koran. Koran ist gewiss. Der Koran ist gewiss, dass jeder Buchstabe davon der Koran ist. Hundertprozentig. Weil der Koran mutawatir ist. Alles, was mutawatir ist, da ist der ganze Koran oder die Sunna des Propheten teilweise, das wissen wir, ist gewiss. Das heißt, was da drin steht, wissen wir hundertprozentig. Aber die meisten Angelegenheiten im Fiqh, besonders da, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt, ja, die sind, warum? Weil aufgrund eines Hadith, das einer so verstanden hat, ein anderer hat so verstanden, oder ein Hadith war schwach, der andere war stark. Aber die Gewissheit haben wir darin nicht. Wir haben Überzeugung. Das ist dann rajih, und das ist ausreichend, um eine Fatwa zu geben. Aber, das war die erste Sache. Die zweite Sache, die ich diesbezüglich sagen will, es gibt überhaupt keinen Grund, warum Witr-Gebet weglassen sollte. Gar keinen Grund. Und das führt mich auch noch einmal zurück zu dem Kapitel, das ich vorhin erwähnt habe, möchte ich auch noch eine Sache sagen. Was so übel ist an dem Bid'ah, was so schlimm ist an dem Bid'ah, an der Bid'ah. Bid'ah ist der Plural von Bid'ah, ja. Der Grund ist derjenige, dass gerade jetzt so ein einfaches Beispiel wie das Dhikr nach dem Salah. Wir halten uns daran fest und klammern uns daran, erwähnen es. Warum? Weil es eine Sache ist, die tagtäglich fünfmal passiert. Und sie ist eine Sache, die nicht schwer ist. Es ist keine Sache, die jetzt irgendwie, man hat von dir verlangt, etwas zu tun, was du nicht tun kannst oder ähnliches. Es ist nur eine Reihenfolge, dass man von dir verlangt. Und noch eine Sache, die verlangt man von dir. Und zwar, der Dhikr, bitte sprich ihn selbst aus, nicht mit deinem Mu'adhin. Okay? Das ist eine zweite Sache. Aber es ist keine schwierige Sache. Ich weiß nicht, warum die Leute das so kompliziert machen. Ja? Einfach mach es nicht, sondern mach es andersrum. Ja. Wallahu a'lam. Wie dem auch sei, dann, was ist mit Al-Witr gemeint? Witr in der arabischen Sprache bedeutet übrigens, ist die ungerade Zahl. Al-Shafi' ist die gerade Zahl und Al-Witr oder Al-Watr ist die ungerade Zahl. Wir haben Wal-Shafi' wal-Watr und nach einer anderen Lesart Wal-Shafi' wal-Witr im Koran, Surat al-Fajr. Ja. Also Allah schwört bei der geraden und bei der ungeraden Anzahl. Und gemeint ist damit die eine letzte Raka'a, die man verrichtet, versus am Ende der Nacht nach Möglichkeit. Ja? Das ist damit gemeint. Eine einzige Raka'a, die ist damit gemeint im Witr-Gebet. Oder manche Leute beten auch 3 und 5 und 7, wie wir jetzt gleich im Einzelnen sehen werden. Ja? Wie dem auch sei, wann beginnt das Witr-Gebet? Dieses Witr-Gebet, was man auf keinen Fall zerlassen soll. Was, ich wiederhole es noch einmal, mindestens aus einer Raka'a besteht. Und das ist aus Sahih überliefert worden. Bei Abu Dawud und auch vielleicht bei anderen, dass die Mindestanzahl, weil manche Gelehrte gesagt haben, Mindestanzahl von Raka'at von Witr ist 3. Aber der hat der richtige Ansicht und der Hadith ist Sahih, es ist eine Raka'a ist das Mindeste, was du verrichten musst, wenn du Witr verrichten willst. Gut. Wann beginnt das Witr-Gebet? Nach dem Isha. Nach dem Isha-Gebet. Und diese Aussage, nach dem Isha-Gebet, ist genau so gemeint, wie ich es gesagt habe. Das bedeutet, angenommen, du verrichtest auf der Reise Maghrib und Isha, beides zur Zeit von Maghrib. Beides zur Zeit von Maghrib, was du da machen darfst. Darüber werden wir noch später reden, über die Reisegebete. Dann darfst du nach dem Isha-Gebet, obwohl es noch Maghrib-Zeit ist, schon dein Witr-Gebet verrichten. Deswegen sage ich noch einmal, das Witr-Gebet beginnt nach dem Isha-Gebet. Egal, wann du das Isha-Gebet verrichtest. Zur Maghrib-Zeit, natürlich, wenn es halal ist, oder zur Isha-Zeit, nach dem Isha dann. Und der Grund ist das, der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, Inna Allaha qad amaddakum bi salatin wa hiya al-witr جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. Er sagte, Allah hat euch ein Gebet gesetzlich gemacht. Yamuddakum, also kann auch übersetzt werden mit, hat euch eine Möglichkeit gegeben, dass ihr noch mehr Gutes tun könnt und ähnliches. Ja? Mit einem Gebet, das er gesetzlich gemacht hat, es ist das Witr-Gebet. Er hat es euch gesetzt zwischen dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Und der Prophet, guck mal, der Hadith, wenn der Prophet wollte, hätte er gesagt, er hat gesagt, bis die Sonne aufgeht. Aber er hat nicht gesagt, bis zum Fajr-Gebet. Er hat gesagt, nach dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht. Er hätte sagen können, wenn das Abendrot weggeht, bis die Sonne aufgeht. Das wäre die Zeit, wie wir es verstehen. Aber er sagt, nach dem Isha-Gebet, bis die Sonne aufgeht, der Hadith ist bei Tirmidhi und der Hadith ist Sahih. Ja? Gut. Und Aisha, radiallahu anha, so ist überliefert in As-Sahihain, wurde gefragt über den Propheten, wann er sein Witr-Gebet verrichtet hat. Und sie sagte, min kullil layl, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also zu jeder Zeit der Nacht hat er Witr-Gebet verrichtet. Zum Anfang, zur Mitte und zum Ende. Am Anfang, zur Mitte und Ende. Wantaha witruhu ila sahar. Der späteste Zeitpunkt, wo er sein Witr-Gebet verrichtet hat, war As-Sahar. As-Sahar ist die Zeit vor dem Fajr, also nicht bis zum Ende des Fajr, sondern die Zeit vor dem Fajr, so dass man noch seine Mahlzeit einnimmt, bevor man fastet. Die Zeit. Und das macht man ja nicht direkt vor dem Fajr, sondern ein bisschen Zeit vorher. Und darüber werden wir aber inshallah noch ausführlicher sprechen. Inshallah, wenn wir über das Fasten sprechen. Ja. Wann ist es am besten? Das kommt auf die Person an. Wenn eine Person davon überzeugt ist, dass sie am Ende der Nacht wach sein wird, dann ist es am besten, dass sie das Witr-Gebet am Ende der Nacht verrichtet. Oder wenn sie jedes Mal bis Mitte der Nacht wach ist und danach schlafen geht und sich nicht sicher ist, dann zur Mitte der Nacht. Oder wenn sie Anfang der Nacht auf jeden Fall es verrichtet und nachher nicht mehr sicher ist, dann am Anfang der Nacht. Egal zu welchem Zeitpunkt der Nacht, ist es Alhamdulillah erlaubt und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es zu jeder Zeit schon ab und zu mal verrichtet. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt im Hadith von Jabir ibn Abdullah, war Sahih Muslim, أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم يرقد. Wenn jemand von euch Angst hat, dass er nicht am Ende der Nacht aufstehen wird, dann soll er das Witr-Gebet verrichten und dann schlafen gehen. Also erst verrichten, dann erst schlafen gehen. ومن وثق بقيامه من آخر الليل. Und wer sich sicher ist oder überzeugt ist, dass er am Ende der Nacht aufstehen wird, dann soll er am Ende der Nacht das Gebet verrichten. فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَ. Denn das Lesen des Koran am Ende der Nacht wird bezeugt, von Engeln bezeugt. وَذَلِكَ أَفْضَلْ. Und das ist besser, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Naam. Also noch einmal. Mindestens verrichtet man eine Raka'a. Und übrigens, über manche Salaf ist überliefert, dass sie das Witr-Gebet zwischen dem Adhan von Fajr und der Iqama Salat al-Fajr verrichtet haben. Also Adhan von Salat al-Fajr und bevor der Iqama haben sie das Witr-Gebet verrichtet. Und das ist in Widerspruch zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und deswegen ist es nicht Sunna, dass man sich daran hält, auch wenn es über manche Salaf überliefert worden ist, wie im Muwatta von Imam Malik und Musannaf von Abi Shayba. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Und er spricht der Sunna. Naam. Der Prophet sagte, Al-Witru Raka'a min Akhir al-Layl. Das Witr-Gebet besteht aus einer Raka'a am Ende der Nacht. Also wissen wir, dass das Witr-Gebet mindestens eine Raka'a, der Hadith bei Sahih Muslim. Und ebenfalls sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Salatul Layli Masna Masna, fa'idha khashiya ahadukum al-Subha, salla Raka'atan wahida, tuwtiru lahu ma qad salla. Das Nachtgebet wird in zwei Abschnitten verrichtet. Wenn jemand von euch Angst hat, dass die Fajr-Zeit eintrifft, dann soll er eine Raka'a beten, sodass die Zahl, die er verrichtet hat, ungerade geworden ist. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Dieser Hadith ist auch klar, dass man zwei Abschnitte beten und danach betet man eine Raka'a. Also das Witr-Gebet hat nichts mit den Raka'at vorher zu tun, sondern es ist ein eigenständiges Gebet. Gut. Dann gibt es eine Angelegenheit, erinnert mich vielleicht mal danach dran, das passt. Aber ich erwähne es jetzt, aber verzeiht mir eure, ein bisschen die, nicht die gute Reihenfolge. Und zwar manchen Leuten passiert es, besonders im Ramadan, dass sie vielleicht Witr-Gebet verrichtet haben oder dass sie mit dem Imam beten und danach Witr verrichten wollen. Auf jeden Fall kommt man manchmal in den Konflikt, dass man Witr schon verrichtet hat und der Imam jetzt nochmal Witr verrichtet. Zum Beispiel, wenn der in dem Ramadan in der Nacht nochmal gebetet wird oder in der Nacht überhaupt gebetet und hat schon am Anfang gebetet, dann was soll man machen? Der Imam wird jetzt gleich nochmal Witr beten, man hat eigentlich schon Witr gebetet. Ja. Das ist, da hat man mehr als eine Möglichkeit. Und zusammengefasst ist es am einfachsten, wenn man sich an Folgendes hält. Und zwar, wenn man vorhat, nach diesem Witr-Gebet, was man verrichtet hat. Also man hat Witr gebetet, meinetwegen nach dem Isha direkt. Und man kommt in die Moschee irgendwann in der Nacht, 2-3 Uhr nachts, und der Imam betet Tahajjud-Gebet in Ramadan, besonders in den letzten 10 Nächten. Und man weiß, der Imam will viel beten. Wenn man noch viel beten möchte, dann am besten ist es, dass man sein Witr-Gebet auflöst. Wie löst man es auf? Indem man einfach noch eine Raka'a betet. Man hat eine gebetet, man betet eine zweite, und dann wird die erste dadurch aufgelöst. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gesagt hat, la witrani fi layla, man darf keine zwei Witr-Gebete in einer Nacht verrichten. Das eine würde das andere ungültig machen. Das wäre eine Ansicht, und die ist überliefert worden über Ibn Umar radiallahu anhuma. Und die zweite Möglichkeit ist, und zwar, oder die zweite Situation ist, und zwar, wenn man nicht viel verrichten möchte nach dem Witr, zum Beispiel nur zwei Raka'at noch verrichten möchte nach dem Witr, dann ist es am besten, man hält sich an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und verrichtet einfach zwei Raka'at und das war's. Auch wenn man vorher schon Witr gebetet hat. Denn es ist auch überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er nach dem Witr-Gebet noch zwei Raka'at gebetet hat. Ja? Und das ist ein Beweis dafür, dass es erlaubt ist, nach dem Witr-Gebet nochmals zwei Raka'at zu beten, ohne, also dass man nicht also irgendwie das Gefühl hat, damit wird noch ich drücke es anders aus. Am besten ist es, dass man sein Witr-Gebet als letztes verrichtet. Aber angenommen, man hat sein Witr-Gebet schon verrichtet. Sagen wir jetzt den Leuten, nein, ihr sollt nicht mehr beten? Kann ja nicht sein. Okay? Oder das gleiche gilt, wie wir später sehen werden, mit der Anzahl 11 Raka'at oder sowas. Angenommen, einer hat schon 11 Raka'at gebetet oder 13 Raka'at gebetet. Und jetzt, das hat er nach dem Isha gebetet zum Beispiel. Und jetzt verspürt, er möchte noch weiter beten. Sagen wir ihm, nein, es ist verboten zu beten? Sagen wir bestimmt nicht. Okay? Sagen wir bestimmt nicht, ja. Nach der richtigeren Ansicht, und das ist die Ansicht der vier Gelehrten und anderen auch. Gut, jetzt gehen wir Folgendes. Jetzt gibt es ja verschiedene Anzahl von Raka'at, die man beten kann. Jetzt sollen wir zwei Sachen unterscheiden. Man kann entweder das Witr-Gebet verrichten oder Tarawih. Tarawih ist was anderes. Wir haben jetzt mehrere Begriffe. Wir haben Witr-Gebet. Wir haben Nachtgebet, Qiyam al-Layl. Wir haben Tahajjud-Gebet. Wir haben Tarawih-Gebet. Damit wir die Sache jetzt ordnen. Worüber wir hier nur reden, ist das Witr-Gebet. Das Witr-Gebet, dasjenige, was ungerade Anzahl von Raka'at hat. Dieses Gebet meinen wir. Also, ich drücke es anders aus, damit es deutlicher wird. Weil es, manche Leute verstehen das falsch. Wenn ich also in der Nacht 2 Raka'at bete und dann am Ende eine bete, das Witr-Gebet ist das letzte gewesen. Das andere war kein Witr-Gebet. Andere war einfach Nachtgebet. Qiyam al-Layl, meinetwegen. Und Tahajjud nennt man es, wenn man es nach dem Aufwachen, wenn man extra dafür aufsteht. Ja, gut. Jetzt sagen wir Folgendes. Wenn du dein Witr-Gebet eine Raka'a beten möchtest, nur eine Raka'a beten möchtest, ja, dann hast du kein Problem. Dann betest du einfach nur eine Raka'a. Und das war's. Okay, das war's. Aber, fangen wir mal an. Die höchste Anzahl, die man betet als Witr-Gebet, zumindest die höchste Anzahl, die man beten darf als Witr-Gebet. Und wenn man da sich unterscheidet, ist das tatsächlich eine Bid'a. Warum? Weil der Prophet hat als meistens als Witr-Gebet, ich sage noch einmal, es gibt ein Witr-Gebet, hat als 11 und maximal 13 Raka'at gebetet. Jede Nacht. Und gemeint ist eben als ein Salah. Das ist ein Salah. Okay? Und zwar hat er, wie heißt es, aber wie wir es verrichten, werden wir gleich also sagen. Die erste Version ist allerdings, wenn man 11 oder 13 Raka'at beten möchte, dass man 2 Raka'at betet, Salam macht. Zwei Rakat 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 betet, Salam macht. Hat man 10. Und dann sagt, macht man eine Rak'a, Witr. Und so hat man 11 Rak'at gebetet. Und das ist die offensichtliche Überlieferung von Aisha, oder das ist die offensichtliche bedeutende Überlieferung von Aisha, radiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil layl 11 Rak'a, yutir minha bi wahida. Er sagte, sie sagte, der Gesandte Allah hat in der Nacht 11 Rak'at gebetet, und einer davon war sein Witr-Gebet, und der Hadith ist bei Muslim. Und in einer Überlieferung heißt es, يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكَعَتَيْنِ وَيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ. Und zwar nach jeder zwei Raka'at hat er Salam gesprochen und dann hat er mit einer Raka'a sein Witr-Gebet verrichtet. Dann ist es auch erlaubt für ihn, für den Menschen, dass er, und das gleiche gilt für, für die 13 Raka'at, 2, 2, 2 und bis zum. Ebenfalls ist es auch erlaubt, dass man diese 11 Raka'at auf einmal betet. Auf einmal betet, mit einem einzigen Salam. Indem man einfach diese dass man 9 Raka'at betet, hintereinander, ohne zu sitzen. Bei der 10. Raka'at bleibt man dann sitzen, sagt aber kein Salam, sagt Tahiyatu Lillah, bis Abduhu wa Rasul. Und dann Allahu Akbar steht auf, bittet seine 11. Raka'at, und danach sitzt man, macht Tashahud und Salam, und dann ist man fertig. Oder, was man auch machen kann, ist, dass man diese 11 alle zusammenfügt und erst bei der 11. Raka'a sitzen bleibt, aber die erste Version ist besser, als dass man nicht sitzen bleibt. Wallahu a'lam. Ich kenne auch ehrlich gesagt, das hat Sheikh Fawzan hier erwähnt, aber ich kenne dafür jetzt auch keinen Hadith, da müssen wir mal nachschauen. Dann ist es auch erlaubt, dass man 9 Raka'at betet, sein Witr-Gebet. Und zwar, man betet 8 zusammenhängend, bleibt sitzen nach der 8. Tashahud, wie gerade eben bei der 11. Und er steht dann zur 9. auf, macht Tashahud und macht dann Salah. Das heißt, bei der 8. macht man Tashahud, bei der 9. macht man auch Tashahud und dann auch Salah. Dann gibt es eine nächste Möglichkeit, dass man 7 Raka'at betet. Oder 5. Und in beiden Versionen, in 7 und in 5, macht man sie alle zusammenhängend und sitzt nicht nach der bei 7, man sitzt nicht bei der 6. Man sitzt erst bei der 7. macht Salam. Bei 5 Raka'at, man macht alle 5 zusammen. Am Ende sitzt man, macht Tashahud und sagt Salam. Und was aber auch überliefert worden ist bei den 7, man kann auch bei den 7 bei der 6. sitzen, ist auch überliefert worden. Dass man bei der 6. Raka'at sitzt, Tashahud macht und dann bei der 7. Tashahud macht und den Salam spricht. Diese Überlieferung ist bei Musnad Imam Ahmad, rahimahullah, auch überliefert worden. So haben wir bei den 7 Raka'at 2 Versionen, die überliefert worden sind. Bei den 5 Raka'at haben wir nur die eine, wenn man bei der letzten Raka'at Tashahud macht. Und zwar, das ist, weil Salama radiallahu anha wa ardaha gesagt hat, der Hadith ist bei Musnad Imam Ahmad, bei An-Nasa'i, bei Ibn Majah, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi sab'in wa bi khamsin la yafsilu baynahunna bi salamin wa la kalam. Sie sagt, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam betete 7 oder 5 Raka'at, manchmal 7, manchmal 5 Raka'at, und hat dazwischen keinen Salam gesagt und nichts dazwischen gesprochen. Ebenso darf man 3 Raka'at beten, und diese 3 Raka'at, wenn man sie betet, hat man davor 2 Versionen. Und die dritte ist eher nicht erlaubt. Die eine Version ist, dass man alle 3 zusammenhängend betet. Und zwar heißt es in einem Hadith bei Muwatta und bei An-Nasa'i, bei Al-Hakim, und er sagt, der Hadith ist sahih, und Al-Dhahabi sagt, der Hadith ist ebenfalls sahih. Und zwar heißt es, dass Prophet Sassam, kana yutiru bi thalathin la yaq'udu illa fi akhirin. Er betet 3 Raka'at und hat sich erst am Ende hingesetzt. Erst bei der letzten Raka'at hingesetzt. Also darf man 3 Raka'at zusammenhängend beten. Und die zweite Art ist die ganz normale, wie man sie, was heißt die ganz normale, also die zweite Art ist, dass man 2 Raka'at betet, Salam, und dann aufsteht und 1 Raka'at extra betet. Und die dritte Version ist die offensichtlich nicht erlaubt ist, und zwar, dass man das gebetet, so wie das Maghrib-Gebet. Und zwar, dass man nach der zweiten Raka'a sitzt, Tashahud macht, aufsteht, noch ein Raka'a betet und dann nochmal Tashahud macht und dann Salam, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass wir das Witr-Gebet la tutiru bi thalath tushabbihu al-Maghrib, und zwar betet nicht 3 Raka'at, so dass es aussieht wie das Maghrib-Gebet. Sagt sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith ist bei Al-Bayhaqi, bei Hakim Dharaqutni. Und Ibn Hajar, rahimahullah, sagt der Hadith, also sagt man, erfüllt die Voraussetzungen von Bukhari und von Muslim. Insofern haben wir gelernt, alhamdulillah, das Witr-Gebet kann man beten als 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Rak'at. Und all dies ist überliefert worden mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt gibt es noch eine Angelegenheit, bevor wir fertig sind. Und zwar geht es um das Qunut. Denn das Witr-Gebet, wenn wir es einfach verrichten als eine Rak'a, ist das Gebet in Ordnung, richtig. Aber es ist auch überliefert worden, in mehr als einem Hadith, die gehen alle über Al-Hasan ibn Ali, radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also Al-Hasan sagte, radiallahu anhu, dass der Prophet ihm beigebracht hat, sein Großvater, dass er im Witr-Gebet folgenden Dua sprechen soll: Allahumma hadini fi man hadait, wa'afini fi man afait. Und den Dua kann man dann bis zum Ende nachschlagen, wie er weitergeht. Und der Hadith ist bei Abu Dawud, al-Tirmidhi und al-Nasa'i. Und der Hadith ist sahih. Ja? Also mindestens dort habe ich den Hadith gefunden. Wie dem auch sei. Und man hebt dabei auch die Hände. Man hebt dabei die Hände, denn das ist überliefert worden über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, bei Al-Bayhaqi. Und Umar ibn Khattab gehört zu den vier Khulafa, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyina min ba'di. Also haltet euch an meine Sunna und an die Sunna der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach mir, beißt auf ihr mit den Backenzähnen fest. Und Umar ibn Khattab gehört zu ihnen und er hat die Hände gehoben, deswegen hängen wir die Hände, also bei den Qunut von Al-Witr-Gebet ebenfalls. Und wenn man es nicht macht, kann man niemandem was vorwerfen, weil es nicht über den Prophet überliefert ist, aber es ist eine Sunna von Umar, deswegen machen wir es ihm nach, zweifellos. Ja. Wie macht man die Hände? Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, sagte, dass die Aussage der Gelehrten weist darauf hin, dass man die Hände in Höhe der Brust macht und dass man sie eher zusammen macht als auseinander. Das ist eine Angelegenheit, also darauf weisen die Aussagen der Gelehrten hin, möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und man hebt die Hände nicht zu sehr hoch, ja, weil es nicht um eine Art übertriebene, also Ibtihal, es geht nicht um eine Art übertriebene Unterwerfung, ja, es geht einfach um ein Sprechen eines relativ, sag ich mal, gewöhnlichen Duas, und diesen Dua spricht man, indem man seine Hände nicht übertrieben hebt, ja, sondern ganz normal. So, diesen Dua spricht man. Manche Gelehrte haben gesagt, man muss den Dua nicht jedes Mal sprechen. Man muss ihn sowieso nicht sprechen. Aber manche bevorzugen, dass man ihn ab und zu mal nicht spricht, weil das eben nicht über den Propheten überliefert worden ist, sondern über Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, dass er die Hände, astaghfirullah, nochmal. Und zwar, das ist nämlich Al-Hasan, hat diesen Dua uns überliefert, dass der Prophet das ihm beigebracht hat, dass er es sagen soll im Salat. Ja? Deswegen haben manche Gelehrte gesagt, weil es nicht über den Propheten überliefert ist, muss man es nicht jedes Mal sagen, sondern ab und zu kann man es auch mal weglassen. Wallahu a'lam. Gibt es auch noch eine weitere Überlieferung, und zwar der Dua: Allahumma iyyaka nahmud, Allahumma nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'hdik. Dieser Dua, der auch für den Leuten bekannt ist, der hat Umar ibn Khattab auch aufgesagt. Der Hadith ist bei Al-Bayhaqi, in Sunan Al-Bayhaqi. Und der Hadith ist auch ebenfalls, sagt Al-Bayhaqi, rahimahullah, sagt selbst der Hadith ist sahih. Und da diesen Dua kann man ebenfalls sprechen, also im Witr-Gebet. Ja? Und danach kann man eben sagen: Allahumma hadini fi man hadait. Und überhaupt entgegen, wa alaikum salam, entgegen dem, was manche Gelehrte gesagt haben, man darf im Witr-Gebet auch andere Ad'iyah sprechen. Man darf diesen Dua sprechen, man darf den anderen Dua sprechen und man darf auch andere Ad'iyah sprechen. Denn beim Dua geht es darum, dass man Dua macht. Am besten ist es immer, man hält sich an das Überlieferte, aber angenommen, du hast irgendwas, was du unbedingt sagen möchtest, ja, dann darfst du diesen Dua sprechen. Wallahu ta'ala a'lam. Ja. jeder hat gesagt, auf eigene Sprache, wenn du keine, wenn du nicht auf Arabisch sagen kannst. Wenn du nicht auf Arabisch sagen kannst, sagst du es auf eigene Sprache. Wallahu a'lam. Ja? Das gleiche gilt für Sujud, das gleiche gilt auch für Stelle vor dem Salam. Stelle vor dem Salam. Ja. Ihr kennt den Dua Allah, Mahdini fi man hadait, wa afini fi man afait. Wenn man Imam ist, und man macht, also Imam ist, das ist klar, damit meine ich, dass man betet, während Leute hinter einem ist, sind, dann soll man nicht diesen Dua so sprechen, sondern ihn in Pluralform sagen. Man sollte lernen, Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, weil der Prophet dann gesagt hat, man amma qawman fa khassa nafsahu bid du'a, fa khanahum. Wer Imam ist für Muslime Imam ist und dann Dua macht für sich selbst, der hat die anderen betrogen. Ja? Und der Hadith ist bei Ahmad und Tirmidhi und Ibn Majah und Tirmidhi sagt, der Hadith ist Hasan. Ja? Also, wie steht es mit dem Qunut, diesem Dua, den man spricht im Salat? Wann sagt man den überhaupt? Man hat die Möglichkeit, ihn zu sagen vor dem Ruku' oder nach dem Ruku'. Besser ist es nach dem Ruku', aber man kann ihn auch sagen vor dem Ruku'. Beides ist überliefert worden. Ja? Beides ist überliefert worden. Wenn wir schon bei der Angelegenheit sind, Al-Qunut, sagen wir, wie steht es mit Al-Qunut in Al-Nawazil? Das heißt, in Notsituationen. Oder in Situationen, in denen etwas Übles unter den Muslimen ausgebrochen ist, was Schlechtes passiert ist. Macht man dann Qunut? Die Antwort ist ja. Es ist eine Sunna, dass man dann Qunut macht, das heißt Dua macht im Salah, nach dem Ruku' oder vor dem Ruku'. Und zwar sind die Gelehrten dann, haben drei Ansichten darüber. Die ersten sagen, man macht es nur in den Gebeten, die man laut liest. Und die zweite Ansicht ist, man macht es nur, macht es in allen Fard-Gebeten. Und die dritte Ansicht ist, man macht es nur im Fajr-Gebet. Wallahu a'lam. Und es ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Monat lang Dua gemacht hat gegen bestimmte Personen und Dua gemacht hat für bestimmte Personen und das ist Qunut gewesen, ja, das ist Qunut gewesen, also im Fard-Gebet, das darf man das. Und natürlich danach ist dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das verboten worden, dass er gegen bestimmte Personen Dua machen darf, wie wir haben das schon gelernt haben. Ne? Und Anas, also manche Gelehrte sagen, es ist immer Sunnah, Qunut zu machen. Ja, Madhab al-Imam Malik. Und der Shafi'i, er sagte, bei ihnen ist das im Fard-Gebet ist es immer Sunnah, Qunut zu machen. Ja? Aber wenn ich mich richtig entsinne, bei Shafi'i ist es nur beim Fajr-Gebet, wallahu a'lam. Aber müssen wir nochmal genau nachschauen. Wie dem auch sei. Und sie stützen sich unter anderem auf einen Hadith von Anas, indem er sagte, lam yazal yaqnut hatta faraqa ad-dunya, das heißt, er hat bis zum Ende seines Lebens noch Qunut gemacht. Ja? Und dieser Hadith ist aber umstritten und deswegen lassen wir ihn weg und sagen, wir machen Dua, dieses Qunut-Dua bei diesen Notsituationen oder noch weniger als Notsituationen an Nawazil, wenn es notwendig ist, wenn es einen Grund dafür gibt. Ja. Der Grund dafür, warum wir es nicht immer machen, und dass dieser Hadith nicht authentisch ist der Beweis dafür, ist und zwar, dass ein Sahabi gefragt worden ist, man sagte zu ihm, ja Abati, sallaita wara'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa Abi Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, hal kanu yaqnutuna, also ein Sahabi, der gefragt, du hast doch hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, hinter Abu Bakr, hinter Umar, hinter Uthman, hinter Ali gebetet. Haben sie Qunut gemacht? In der Fahrt gegeben. Haben sie Qunut gemacht? Und dann sagte er, la, sagte nein, innahu muhtath. Das ist etwas muhtath. Muhtath ist was Neues, eine Bid'a. Ja? Wie der Prophet sagte, kulla muhtathatin Bid'a. Muhtath auf Arabisch ist etwas Neues. Eine Bedeutung von vielen. Muhtath hat mehr als eine Bedeutung. Ja? Muhtath heißt in Tahara, haben wir gelernt, auch unrein, ja? Wenn man muhtath ist. Ja. Also wenn es einen Grund gibt, macht man Qunut. Und richtiger ist eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es nicht bis zum Ende seines Lebens gemacht hat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.